Mittwoch hier gewesen seid. Deswegen werde ich noch ganz kurz eine Verbindung schaffen zu dem, was vorigen Mittwoch hier gesagt wurde. Und dann werden wir weiter vom 7. Vers im 3. Kapitel des Epheserbriefes weiter das Wort betrachten. Ja, ich habe den Text vom 1. Vers auf die Leinwand gebracht. Und ich denke, es wäre besser, um die Verbindung herzustellen, einfach mal von vorne vom 1. Vers zu lesen, damit wir ungefähr wissen, wieso Paulus zu diesen Gedanken kommt, von denen wir heute sprechen werden. Also von Epheser 3, Vers 1. Aus diesem Grunde ist es, dass ich, Paulus, gebundener Christi Jesu für euch, die von den Völkern. So, ich drehe mich mal lieber dahin, damit ich rechtzeitig umschalten kann. Und dann kommt ein Einschub und der Apostel, dem fällt etwas ein, so stelle ich mir das vor, und er sagt, ich muss dies unbedingt noch erwähnen, bevor ich das sage, warum ich bete. Wenn ihr nämlich von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört habt, die mir für euch gegeben wurde. Ja, das geht irgendwie nicht weiter, ja. So ab Vers 3, dass er mir das Geheimnis durch Offenbarung kundtat, so wie ich zuvor in kurzen Zügen geschrieben habe, woran ihr, wenn ihr es lest, mein Verständnis im Geheimnis des Christus bemerken könnt, das in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht zur Kenntnis gebracht wurde, wie es nun seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geist geoffenbart wurde, dass die von den Völkern Miterben und ein Mitleib und Mitteilhaber seiner Verheißung sein, in dem Christus durch die gute Botschaft. Und jetzt kommt der Text, über den wir heute sprechen wollen, deren Diener ich wurde, also Diener der Botschaft, ich wurde nach der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben worden war, gemäß der Wirkung seiner Kraft. Mir, geringer als der geringste von allen Heiligen, wurde diese Gnade gegeben. Unter denen, die von den Völkern sind, die gute Botschaft von dem unausforschlichen Reichtum Christi zu sagen, indem wir die Freimütigkeit und den Zutritt in Zuversicht haben durch den Glauben an ihn, weshalb ich euch bitte, nicht mutlos zu werden in meinen Bedrängnissen für euch, welche eure Herrlichkeit sind. So, und der Apostel sagt, deren Diener, ich wurde nach der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben worden war. Zum einen enthüllt oder sagt der Apostel Paulus, welche Ausrüstung er bekommen hat. Ja, und letzten Abend haben wir schon gesprochen darüber, dass er die Botschaft verstanden hat, dass er ein Geheimnis verstanden hat. Gott hat ihm etwas enthüllt, was er oder wie er nämlich die Menschen retten will. Und im Weiteren, jetzt im 7. Vers, lesen wir auch eine Ausrüstung, die Gott ihm gegeben hat, und zwar die Gnade. Die Gnade, mit der er ihm das gegeben hat. Deren Diener ich wurde nach der Gabe der Gnade Gottes. Ich dachte, das wäre zu wichtig, um einfach über dieses Wort Gnade hinwegzugehen. Ich denke, einigen von uns ist das aufgefallen, dass der Apostel dieses Wort Gnade sehr oft erwähnt. In fast allen Briefen, die er schreibt, lesen wir immer wieder im Anfang: Gnade und Friede sei euch von Gott, unserem Herrn Jesus Christus. Und ich denke, das ist nicht von ungefähr. Wir sind oft versucht, einfach so weiterzulesen und wir meinen, das gehört so zu einem Brief dazu. Und wenn man früher Briefe schrieb, wenn Freunde nach drüben waren und wir schon hier in Deutschland waren, so versuchte man auch, den Brief irgendwie zu gestalten, um ihn dementsprechend schön oder wohllautend darzustellen. Ja. Und man benutzte oft Wörter aus der Bibel. Was mir aber sehr wichtig wurde dabei, ist, dass kein einziges Wort in der Bibel von ungefähr da steht, da wo es steht. Was ist Gnade? Wir lesen oft von Gnadengaben in der Bibel. Es sind Gaben, die Gott uns durch seine Gnade gegeben hat. Und wenn wir lesen, Gnade und Friede sei euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, so denke ich, wissen wir, ein jeder von uns mit ganzer Bestimmtheit, wir brauchen zuallererst brauchen wir Gnade. Auch als verlorener Sünder brauchen wir zuerst Gnade, um Frieden zu bekommen. Gott ist derjenige, der Gnade schenkt. Und nur er allein ist derjenige, der sie geben kann. Und wenn wir diese Gnade nicht bekommen, wenn wir diese Gnade nicht haben, dann haben wir auch keinen Frieden. Nun spricht aber der Apostel hier von einer Gabe der Gnade Gottes. Wenn wir das Wort, das war mir auch wichtig, deswegen erwähne ich das, wenn wir das Wort aus dem Griechischen übersetzen, ganz kurz, dann heißt das Wort Gnade Charis. Charisma ist eine Gnadung, jetzt direkt übersetzt. Das Wort Chara ist in diesem Wort Gnade enthalten und Chara bedeutet Freude. Das heißt, das, was unser Leben froh macht, das steckt in diesem Wort Gnade drin. Gott kann uns diese Gnade geben. Und wenn wir über die Gnadengaben lesen, so lesen wir, dass diese Gaben uns gegeben sind, damit wir anderen dienen, damit auch das weiterhin zur Freude eines anderen dient. Jeder von uns hat Gnadengaben bekommen. Und wenn wir hier lesen, deren Diener, also der frohen Botschaft, deren Diener ich wurde nach der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben worden war, so wissen wir, dass er sie auch bekommen hat. Es war einfach Gnade nötig, um aus einem Apostel, aus einem Paulus, aus einem Saulus, der ein Verfolger der Gemeinde war, einen Paulus zu machen. Es ist nicht der Verdienst des Apostels. Es ist einfach Gnade von Gott. Ich denke, aus dieser Sicht sollten wir auch unser Dasein betrachten. Wir haben nichts, was wir nicht bekommen haben. Alles, was wir bekommen haben, haben wir von Gott bekommen. Das heißt, alles, was wir zum Leben brauchen, schenkt uns seine Gnade. Die Gnade kommt aus der Liebe Gottes. Wenn wir Gott beschreiben sollten nach seinen Fähigkeiten, nach seinen Eigenschaften, so könnten wir ihn in zwei Lager teilen. Einmal in Liebe und einmal in Gerechtigkeit, in Heiligkeit. Und ich denke, die Gnade, die kommt aus diesem Bereich, aus der Liebe. Es ist sehr wichtig, dass wir wissen, welche Gnadengabe wir bekommen haben. Das lesen wir mehrmals in der Bibel. Befleißigt euch, sagt der Apostel, das zu befestigen, festzuwerden. Es ist sehr wichtig, dass wir wissen, ob wir eine Hand am Leib Jesu sind, ob wir ein Auge sind, ein Ohr, ob wir die Füße sind, ob wir der Mund sind. Das Wissen um die Gnadengabe, die Gott mir gegeben hat, gibt mir die Gewissheit, an welcher Stelle des Leibes Christi ich stehe. Das gibt mir die Gewissheit darüber, welche Aufgaben ich habe, was ich tun darf. Nicht, was ich tun kann, sondern was ich tun darf. Denn Gott gibt mir diese Gabe. Weiter lesen wir, dass der Apostel sagt, auf welche Art er diese Gabe bekommen hat. Und zwar lesen wir, die mir gegeben worden war, gemäß der Wirkung seiner Kraft. Das heißt, Gott hat genug Kraft, um aus einem Menschen, der ein Mörder war, aus einem Menschen, der ein Verfolger der Gemeinde war, einen Menschen zu machen, der ein Werkzeug ist, ein wirksames Werkzeug zum Lobe Gottes. wenn wir 2. Korinther 12, Vers 9 lesen, das ist einer meiner Lieblingsverse geworden, seitdem ich die Bedeutung so richtig verstanden habe. Ich hoffe es wohl. Dann lesen wir in diesem Vers, 2. Korinther 12, Vers 9, und er sagte zu mir, es genügt dir meine Gnade, denn meine Kraft wirkt in den Schwachen zu Vollkommenheit. Nicht meine Gnade oder lass dir an meiner Gnade genügen, sondern meine Gnade ist genug für dich da. Jetzt direkt übersetzt. Das heißt, dass Gott genug Gnade da hat. Wir brauchen sie nur zu nehmen. Wir brauchen sie nur in Anspruch zu nehmen. Wir brauchen ihn nur zu bitten darum. Und er schenkt sie uns. Jemand hat das mal so verglichen, wenn wir ein Meer haben, ein Ozean, und wenn wir dann eine Tasse damit füllen wollen, so würden wir es nicht schaffen. Aber wenn wir diese Tasse in den Ozean werfen, so wird sie automatisch gefüllt mit dem Wasser, in diesem Fall mit der Gnade. So wird diese Tasse in den Ozean gefüllt. Gott hat genug Gnade. Er schenkt sie uns und er ist überreich daran. An meiner Gnade hast du genug. Wissen wir, in welcher Lage der Apostel Paulus das gesagt hat? Er war, stelle ich mir vor, ganz niedergeschlagen. Ja. Der große Apostel. Ja. Irgendein Leiden hatte er an sich. Und er sagt es an der Stelle. Ja. Ich bat Gott einmal und noch einmal, dass er von mir dieses Leiden wegnahm. Und dann sagt Gott diese Worte zu ihm. Die Kraft Gottes wirkt durch den Apostel. Und jetzt sehen wir, der Apostel schreibt hier, ich bin ein gebundener Christi. Ja, wenn wir jetzt Vers 1 lesen, da sagt er, aus diesem Grunde ist es, dass ich Paulus gebundener Christi. Und da merken wir, dass er es gar nicht als Unfall betrachtet, dass er verhaftet wurde. Er betrachtet das nicht als besonders widrigen Umstand. Er weiß, auch in diesem seinem Zustand hat er den vollen Zuspruch Gottes, aus seiner Gnade zu leben. Das, was ihm begegnet ist, ist nur Nebensache. Er lebt aus dieser Gnade. Es passiert in unserem Leben nichts von ungefähr. Wir, die wir Kinder unseres Herrn, unseres Vaters sind. Ich muss dann oft an meine Kinder denken und tue dann oft wirklich oder meistens alles Mögliche dazu, damit es meinen Kindern gut geht. Ich denke, es geht ihnen allen so. Sie kennen das. Aber Gott benennt sich als unser Vater. Wie sehr oder wie gut sorgt dieser Vater für seine Kinder, der die Allmacht hat, alle Dinge in der Welt zu lenken. Er hat die Macht, alles zu tun, alles zu bewirken. Und alles, was er tut, alles, was in unserem Leben passiert, kommt aus seiner Hand. Auch die widrigen Umstände. Wir sind dann oft unzufrieden oder unruhig und wollen aus dieser Situation raus. Und meinen, es muss doch mal ein Ende haben. Wisst ihr das Beispiel? Das machte mir es einfach klar, wie Gott mit uns handelt. Jemand hat mal gesagt, der Winzer ist dem Rebstock, dem Rebzweig, nie näher, als wenn er mit dem Messer kommt. Er beschneidet den Weinstock so, wie er es für richtig hält. Und er holt die Frucht von dem Weinstock. Er ist dem Rebzweig nie näher, als wenn er mit dem Messer kommt. Und wir können beruhigt sein und wissen, es gibt uns Frieden, es gibt uns Geborgenheit. Wir wissen, der Herr hat alle Fäden in der Hand. Nun, wir kommen zu Vers 8. Wie benennt denn der Apostel Paulus sich? Ich denke, wir haben jetzt einige Verse hinter uns und wenn wir vorher die Verse gelesen haben, so merken wir, der Apostel gibt sich einige Namen oder auch einige Eigenschaften. Wenn wir das so betrachten, so merken wir, dass da so einiges drinsteckt, was wichtig ist für uns. Erstens sagt er, ich bin ein Gefangener. Dann spricht er von seiner Verwalterschaft. Dann spricht er, dass er ein Empfänger des Geheimnisses Gottes ist. Und weiter lesen wir, er schätzt sich ein im Gegenüber, im Betrachten anderer Menschen. Und was interessant ist, er schätzt sich ganz niedrig ein. Wenn wir jetzt weiter lesen, mir, geringer als der geringste von allen Heiligen, wurde diese Gnade gegeben. Kennen wir noch andere Stellen, wo der Apostel sich im Betrachten anderer Menschen beurteilt? Fallen jemand die Schriftstellen ein? Oder Sie können es einfach aus den Reihen hervorrufen. Dreimal schätzt der Apostel Paulus sich so ein. Was sagen Sie? Unzeitige Geburt, ja. Gut, das ist jetzt seine persönliche Einschätzung. Ich meine jetzt die Einschätzung in Bezug auf andere Menschen. Ja, der eine Stelle steht in 1. Korinther 15, Verse 9 und 10. Er sagt, ich bin der geringste Apostel. Der Korintherbrief ist ziemlich am Anfang geschrieben, am Anfang seines Wirkens. Er sagt, ich bin der geringste Apostel von allen Aposteln. Die zweite Stelle steht hier. In Epheserbrief, Kapitel 3, Vers 8. Mir geringer als der geringste von allen Heiligen. Dort war er der geringste Apostel. Hier ist er der geringste von allen Heiligen. Und am Lebensende schreibt er noch einen Brief an den Timotheus. Und da schreibt er, ich bin der größte Sünder von allen Sündern. Wichtig dabei zu betrachten ist er, seine Einschätzung hat einen wachsenden Charakter. Das heißt, er schätzt sich immer weniger ein, bis zum Ende seines Lebens. Erst ist er der geringste der Apostel, dann ist er geringer als alle Heiligen und dann ist er der größte Sünder. Es gab mir zu denken. Ich denke, es ist ein Prozess des Wachstums, um zu erkennen, wie gering man ist in Gottes Augen. Wir denken oft, dass Gott sich fähige Menschen aussucht, um ihm zu dienen. Aber wenn wir jetzt die Bibel durchgehen und Menschen betrachten, die Großes im Reiche Gottes tun durften, so ist es meine Behauptung. Ich habe keinen einzigen gefunden, der ohne Fehler war. Nehmen wir den Jakob, ja, der listige Jakob, sagt man. Der hat seinen Bruder übervorteilt. Da war der Mose, der stotterte. Der David, der auch mal sündigte. Da war vielleicht ein Abraham, der in der Not lügen musste. Paulus, ein Mörder, der auch nicht besonders gut reden konnte. Und dennoch erwählt sich Gott diese Menschen. Und dennoch sind sie ein erwähltes Werkzeug für ihn. Und dennoch schenkt er ihnen die Gnade und die Gabe der Gnade. Gottes kommt auch zu ihnen. Wie ermutigt das uns? Wie macht es uns froh, zu wissen, der Herr schenkt mir diese Gnade? Denn jeder weiß am besten, und ich von mir, wie fehlerhaft man ist. Wie oft man fehlt und wie oft man etwas tut, das dumm ist. Wo wir uns nachher vielleicht schämen darum. Ich weiß nicht, ob es Ihnen so geht, aber mir geht es so. Und das geht einem vielleicht noch Jahre nach und man denkt an diesen Fall und meint, wie konnte ich nur so handeln? Was vollkommen Falsches tut man oft. Zweite Korinther 4, Verse 5 bis 7 sprechen davon. Und es ist ein Vergleich für uns, wer wir in Gottes Augen sind. Und ich denke, es gibt nichts Zerbrechlicheres, als wenn wir ein Gefäß nehmen, das aus Ton gemacht ist. Das braucht keinen großen Stoß zu bekommen und dann fällt es auseinander, oder? Gut, es gibt noch einige andere Dinge, aber ein irdenes Gefäß, das zeigt uns einfach, wie zerbrechlich Dinge sein können. Diese Stelle in 2. Korinther 4, Verse 5 bis 7, möchte ich mit Ihnen zusammenlesen. Denn wir verkünden nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn, uns selbst aber als eure leibeigene Knechte Jesu wegen, weil Gott, der aus der Finsternis Licht scheinen ließ, der in unseren Herzen schien, um leuchten zu lassen die Kenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Aber wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die Übertrefflichkeit der Kraft sei Gottes und nicht aus uns. Das ist die Lösung. Warum lässt Gott das oft zu, dass wir versagen? Wieso lässt Gott es oft zu, dass wir etwas machen, was falsch ist? Wieso lasse ich oft meinen Kindern mir helfen und dann möchten sie auch unbedingt die Säge in der Hand haben oder den Hammer? Ja? Und dann machen sie auch manchmal etwas, aber es geht auch sehr oft daneben. Und dann merken sie, sie können es nicht. Wieso lässt Gott es oft zu, dass wir Dinge tun, die dumm sind, die nicht gut sind? Ich denke, das ist eins der Gründe, damit zu sehen ist, wir sind zerbrechliche Gefäße, wir können nicht viel. Wir sind etwas, das nicht vollkommen ist. Aber noch ein Grund kommt dazu, damit zu sehen ist, dass die Herrlichkeit Gottes, die Kraft Gottes, wirksam ist. Sie ist stärker als alle unser Versagen. Es war mir wichtig, der Apostel Paulus kommt zu den Korinthern und er sagt, ich kam mit schlotternden Knien. Ich hatte Angst. Ich wusste vielleicht nicht, was ich sagen sollte. Aber er wusste, er kommt in der Kraft des Heiligen Geistes. Oft ist so ein Vortrag von hier vorne oder von der Kanzel, oft ist der auch ganz schön belastend, wenn man den nachher anhört. Und man meint, warum musste ich bloß diese Wortwahl treffen? Warum musste ich das bloß sagen? Aber im Wissen dessen, dass der Heilige Geist wirken kann, dass der Heilige Geist wirkt, er kann durch jedes beliebige Wort wirken, das wir sprechen. Durch jede beliebige Tat kann er wirken. In diesem Vertrauen können wir dann Frieden haben. Können wir wissen, der Herr ist am Wirken. Ich bin des Herrn, er hat mir diese Gabe der Gnade gegeben. Seine Kraft wirkte es in mir. Glaubst du das? Das erfüllt uns mit Frieden. Major Thomas hat mal gesagt, und er hat dieses Beispiel erwähnt, er sagte, Gott gebrauchte einen trockenen Strauch in der Wüste, um Mose auf sich aufmerksam zu machen. Gott gebraucht Dinge, die völlig unbrauchbar sind für jeden Menschen. Und man kann sagen, das ist nichts, das brauchen wir nicht. Gott gebraucht diese Dinge, um auf sich aufmerksam zu machen. Es ist, denke ich, ein treffendes Beispiel. Noch eine Art Gottes ist es, uns vorher klein zu machen, klein zu sehen, damit er sich nachher unserer erbarmen kann. Jetzt ganz kurz zu dem Thema Jesaja-Buch. Ich denke, das kennen Sie. Die ersten 39 Kapitel, ja, spricht der Jesaja nur immer wieder von Gericht, von Gericht, von Gericht. Und ab dem 39. Kapitel, Kapitel 40 bis 66, ist das Thema der Trost Gottes. Oder auch ein anderes Beispiel. Kennen Sie doch, Sie kennen bestimmt die Geschichte, wo Jesus ganz viele Menschen speist. Danach schickt er seine Jünger auf den See und sie kämpfen auf dem See und er ist am Ufer. Und er sieht das, dass sie in den Wellen kämpfen. Haben Sie schon gelesen, wann Jesus zu Ihnen kommt? In welcher Nachtwache kommt er? Die Nacht und der Tag waren in 4 Nachtwachen eingeteilt. Er kommt nicht in der ersten, auch nicht in der zweiten, auch nicht in der dritten. Jesus kommt zu Ihnen in der 4. Nachtwache. Er ist da, wo die Jünger ganz am Ende mit ihrer Kraft waren und kein Stückchen vorwärts gekommen sind. Er ist dann, wo sie mit ihrer eigenen Kraft am Ende waren, kommt Jesus zu ihnen. Ich denke, wir kennen die Geschichte. Petrus geht dann auf dem Wasser und muss dann auch wieder erkennen, ohne Jesus komme ich gar nicht mehr zum Boot zurück. Es ist die Art Gottes, uns zu zeigen, dass wir wirklich schwach sind, dass wir kraftlos sind. In Jesaja 54 lesen wir von der Geschichte des Knechtes. Und sogar dort schreibt Gott oder lässt Gott schreiben, dass die Gerechtigkeit, die so ein Knecht Gottes hat, auch von ihm ist. Alles, was Gott uns gibt, alles ist von ihm. Sogar die Taten lesen wir. Die Taten, die wir tun, sind von ihm vorbereitet. Jedes bisschen, was wir tun, jedes bisschen, was wir tun dürfen, ist ein Erweisen der Gnade Gottes. Nun, bevor wir jetzt weitergehen und darüber sprechen, was die Aufgabe des Paulus war, schlage ich vor, dass wir noch ein Lied singen und dann machen wir weiter. Ja, wenn wir die zweite Hälfte des 8. Verses lesen, so merken wir, dass der Apostel etwas von dem sagt, was ihm anvertraut worden ist, von seiner Aufgabe. Also Epheser 3, zweite Hälfte des 8. Verses. Unter denen, also die Gnade gegeben, unter denen, die von den Völkern sind, die gute Botschaft von dem unausforschlichen Reichtum Christi zu sagen. Ich denke, es wäre gut für uns, wenn wir einfach so von dem Platz, wo wir sind, aufzählen könnten. Was meinen wir? Was ist der Reichtum Christi? Wie hat Jesus Christus uns reich gemacht? Wir können einfach seine Eigenschaften, denke ich, aufzählen, vom Platz aus, wo wir sind. Ja, sein Friede, wurde hier gesagt. Treue. Vergebung der Sünden, ja. Was macht Jesus so reich für uns in unserem Leben? Das habe ich nicht verstanden. Da kam noch eine Eigenschaft. Die Hoffnung, die er uns gibt, ja. Die Liebe Christi. Bitte? Die Freude, die wir bekommen. wenn wir Menschen begegnen und ihnen von Jesus weitersagen, etwas sagen möchten, was sagen wir dann? Sicher ist es dann den Umständen entsprechend, werden wir dann einige Eigenschaften hervorwählen. Aber kommen wir dann in Schwierigkeiten, um Jesus zu beschreiben? Wisst ihr, Geschwister, das ist einfach ein Vorteil. Es ist etwas Unaussprechliches, Unausforschliches. Es ist eine Fülle da, wenn wir Jesus betrachten, der uns in der Bibel dargelegt wird. Wir werden nie zu Ende kommen. Mit all den Eigenschaften, mit all dem, was Jesus Christus für uns bedeutet. Wenn wir die Bibel genau betrachten, so merken wir, dass schon im Alten Testament Jesus Christus dabei ist. Jesus Christus ist die zentrale Person der Bibel. Und wenn wir aufzählen wollten, was Jesus Christus alles für uns ist, welcher Reichtum er für uns ist, so könnten wir sehr, sehr lange aufzählen. Sicher kommt es ganz darauf an, ob wir tagtäglich darüber nachdenken, ob das unser Hauptgedanke ist am Tag, ob wir über Jesus Christus nachsinnen. Je mehr wir das tun, desto besser werden wir ihn kennenlernen. Je mehr wir sein Wort lesen, desto besser werden wir ihn kennenlernen. Desto mehr wird sein Reichtum uns wichtig werden. Desto mehr werden wir wissen, was wir sagen müssen, wenn wir den Menschen Jesus Christus bezeugen. Durch das, dass wir sein Wort kennen, durch das allein schon, haben wir einen Reichtum in uns. Und wir brauchen es nicht in eigenen Worten irgendwo zu sagen, es steht irgendwo geschrieben. Das tut die Bibel auch, in Hebräer zum Beispiel. Wir können klare Stellen nennen und sagen, da und da steht es geschrieben. Es ist einfach ein Reichtum, der erstrebenswert ist. Wir haben hier gelesen, Vers 8. Mir, geringer als der geringste von allen Heiligen, wurde diese Gnade gegeben, unter denen, die von den Völkern sind, die gute Botschaft von dem unausforschlichen Reichtum Christi zu sagen. Hier sagt der Apostel Paulus es selbst. Der Reichtum Christi ist unausforschlich. Es ist einfach etwas, wo wir nie zu Ende kommen werden mit unserer Forschung, wenn wir erst anfangen werden zu forschen. Jesus ist der Retter. Jesus kommt in diese Welt. Durch ihn, lesen wir, hat Gott alles geschaffen, was geschaffen ist. Er ist einfach die zentrale Person. Ohne ihn hätten wir nicht diese Gemeinschaft, wovon wir auch vorigen Mittwoch gesprochen haben. Ohne ihn würden wir nicht eine Familie sein, eine Gemeinde. Ohne ihn hätten wir keine Vergebung. Ohne ihn hätten wir nicht den Frieden, der daraus folgt. Wir können noch und noch und immer weiter aufzählen. Ohne ihn hätten wir nicht die Hoffnung. Ohne ihn hätten wir nicht die Zukunft. Ohne ihn wüssten wir nicht, dass wir eine Zukunft haben, dass wir eine herrliche Zukunft haben im Himmel. Das gäbe es alles nicht. Jesus Christus, der ist reich. Er ist ein Reichtum für uns. Wenn wir dann in Philipper 2 Verse 9 und 10 lesen, das wurde ja vor ein paar Wochen in der Predigt hier gepredigt. Philipper 2, Verse 9 und 10. Darum erhöhte Gott ihn auch über die Maßen und gab ihm einen Namen, der über allen Namen ist. Damit in dem Namen Jesu sich alle Knie beugen, derer im Himmel und derer auf der Erde und derer unter der Erde. Und jede Zunge das Bekenntnis zum Ausdruck bringe, dass Jesus Christus Herr sei, zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Ein Name, der über alle Namen ist. Ich denke, das brauchen wir uns nicht so vorstellen, dass es einfach ein besonderer Name ist. Sondern dieser Name wird das bewirken, dass alle Menschen sich Gott unterordnen werden. Deswegen ist es ein großer Name, ein Name, der über alle Namen ist. Und Menschen, die es jetzt nicht tun, Menschen, die sich jetzt dem Namen Jesu Christi nicht beugen, die werden es einmal tun und sie werden es tun müssen. Deswegen ist es ein Name, der höher ist als alle Namen. Das ist nur eine Facette, das ist nur ein kleines Steinchen, Mosaiksteinchen in einem großen Bild. Aber wenn wir sein Wort lesen, so merken wir, sein Reichtum ist unausforschlich. So, und jetzt sagt der Apostel Paulus, was er damit bewirken will. Ja. Er will alle damit erleuchten. Und alle darüber zu erleuchten, was die Gemeinschaft des Geheimnisses sei, das von Ewigkeit her in Gott verborgen gewesen ist, der alles durch Jesus Christus schuf. Hier haben wir wieder diese Worte. Ja. Durch Jesus Christus wurde alles geschaffen. Von diesem Geheimnis haben wir voriges Mal gesprochen. Und ich wollte einfach nochmal einige Bibelstellen nennen, die wir zu Hause nachschlagen können, wo von diesem Geheimnis gesprochen ist. Ja. Kolosser 1, Vers 26 oder Epheser 1, Vers 9. Dann 1. Korinther 2, Vers 7 oder 1. Timotheus 3, Vers 16. Und noch viel mehr andere Stellen sprechen von einem Geheimnis. Dass es eine Gemeinschaft ist, die vorher ein Geheimnis gewesen ist. Und jetzt dürfen wir alle, die wir vorher dieses nicht hatten, die wir vorher Heiden waren, die wir vorher nicht zum Volk Gottes gehörten, wir dürfen alle hier zusammen sein in einer Familie. Ich denke, wir haben jetzt nicht das klassische Beispiel, dass wir Menschen haben aus verschiedenen Nationen hier bei uns. Aber diese Gemeinden gibt es. Und wir wissen, dass alle diese Menschen, seien es Menschen, die schwarz sind, die aus einem anderen Erdteil kommen, seien es Juden, die vorher immer meinten, sie wären das auserwählte Volk, dass wir alle in einer Familie sind. Wir sind alle diejenigen, die Gott sich auserwählt hat. Und dieses Geheimnis hatte er lange, lange vorher. Und er führt diesen seinen Plan aus, so dass wir alle durch Jesus Christus zu einem Volk werden, zum auserwählten Volk. Und alle darüber zu erleuchten, was die Gemeinschaft des Geheimnisses sei, das von Ewigkeit her in Gott verborgen gewesen ist, der alles durch Jesus Christus schuf. Damit, und jetzt kommt wieder ein damit nun den Erstrangigen und Autoritäten in den himmlischen Bereichen durch die Gemeinde die sehr mannigfaltige Weisheit Gottes kund würde. Gott möchte, dass seine Herrlichkeit groß wird. Gott möchte, dass seine Herrlichkeit einfach allen Menschen zuteil wird, dass sie sehen könnten, wie herrlich Gott ist. Das tut er. Und er bewirkt das einfach durch seine Gemeinde. Stellt euch mal vor, was für eine hohe Aufgabe wir bekommen haben. Indem, dass wir so in Frieden und in Liebe zusammenleben, in einer Gemeinde sind, einen Herrn anbeten, zeigt Gott nicht nur der Welt da draußen, nicht nur allen, die uns sehen, sondern auch den himmlischen Mächten, was seine Herrlichkeit ist. Ich denke, Engel sind von jeher sehr bestrebt gewesen, dieses Geheimnis zu erfahren. In 1. Petrus Kapitel 1, Vers 12 lesen wir davon. Er schreibt davon, dass Propheten wollten es immer wieder erfahren, sie wollten es erforschen und konnten es nicht. Und dass sogar Engel das versucht haben und geforscht haben und wollten dieses Geheimnis Gottes herausfinden. Und mit einem Mal zur Zeit des Neuen Testaments, als Jesus auf der Erde war, als er gelitten hat, als er unser Heil gewirkt hat, mit einem Mal wird es offenbar. Das Geheimnis ist gelüftet. Ein offenes Geheimnis. Ein Geheimnis, das vorher keiner wusste. Wenn wir auch die Bibel betrachten, besonders das Leben Jesu, so merken wir, dass die Engel, dass die himmlischen Mächte immer dabei sind. Alle wichtigen Ereignisse in der Bibel sehen wir, da sind Engel dabei. Gott schickt sie und sie sind dienstbare Boten. Aber ich denke, dass Engel auch ein sehr großes Interesse daran hatten, zu erfahren, zu erforschen, was ist jetzt mit diesem Sohn, der da geboren ist. Und sie bringen diese Botschaft den Hirten. Ja, weiter als Jesus versucht wird, danach kommt ein Engel und Engel dienen ihm. Wir sehen auch weiter im Garten Gethsemane, wo Jesus so sehr leidet, kommt ein Engel und stärkt ihn. Und ich stelle mir das so bildlich vor, dass Engel bestrebt sind und sich das anschauen und denken, was soll das Ganze? Wieso lässt der Vater seinen Sohn so sehr leiden? Wieso lässt er ihn überhaupt auf diese schmutzige Erde? Wieso? Wieso muss er ans Kreuz? Er ist doch Leben, er ist unser Herrscher und er hängt dort am Kreuz. Als er aufersteht, sind wieder Engel dabei und verkünden es den Menschen. Die Engel werden überall mit hineingenommen. Aber ich denke, wir als Gemeinde, wir sind diejenigen, denen Gott es anvertraut hat. Uns gibt er diese Botschaft, damit an uns zu sehen ist, was seine Herrlichkeit ist. Es ist meine und deine Aufgabe. Es gibt uns einen Status, nicht wahr? Es ist meine und deine Aufgabe, diese Herrlichkeit Gottes, dadurch, dass wir so leben, wie Gott es will, damit wir das in Anspruch nehmen, was Gott uns vorbereitet hat, seit Ewigkeiten her. Bevor, stellt euch mal vor, bevor die Erde geschaffen war, hat Gott dieses geplant. Er hat geplant, dass Menschen da sein werden. Er hat geplant, dass sein Sohn kommen wird und leiden wird und sterben wird. Das ist alles von Gott geplant. Und wenn wir weiterlesen, merken wir auch, dass Paulus es auf den Punkt bringt und ganz genau sagt, was die Auswirkung des ganzen Planes Gottes sein sollte. Wir lesen weiter. Nach dem Vorsatz der Ewigkeit, den er verwirklichte in Christus Jesus, unserem Herrn, indem wir die Freimütigkeit und den Zutritt in Zuversicht haben durch den Glauben an ihn. Das Ganze ist von Gott geplant. Das Ganze, der ganze Aufwand war dazu da, damit wir den Zugang zu Gott haben. All dieses große Erlösungswerk ist dazu da gewesen, damit wir Verbindung zu Gott bekommen. Das sagt der Apostel Paulus hier und er bringt das auf den Punkt. Vers 12. Indem wir die Freimütigkeit und den Zutritt in Zuversicht haben durch den Glauben an ihn. Hier merken wir, welche Bedeutung Gebet für uns hat. Was bedeutet für Sie Gebet im Leben? Ich muss sagen, das ist bei mir oft so gewesen, dass es einfach ein Muss war. Vielleicht geht es Ihnen auch so. Ich kenne das aus Gesprächen teilweise mit meinen Arbeitskollegen, die auch Christen sind. Und ich höre das manchmal von Menschen. Sie sagen, das ist für mich einfach ein Krampf. Jeden Tag dieses eine Buch lesen. Jeden Tag das Beten. Geht es dir nicht auch so? Ich bin so froh, dass der Herr einem Gnade schenkt und nicht die Geduld mit einem verliert, wie wir es oft mit unseren Kindern tun. Dann ist es uns oft zu viel und wir meinen, so, jetzt ist Schluss. Dann kommt vielleicht eine Strafe oder wir müssen dann unbedingt lauter werden beim Sprechen. Wie viel Geduld Gott mit mir hat im Alltag gehabt und es immer noch hat, was ich jetzt noch gar nicht erkenne, vielleicht später erkennen werde. Das weiß nur er. Aber Gebet ist etwas, was Gott bewirken wollte. Von Anfang der Schöpfung her, noch vorher, hat er es geplant. Damit wir mit Zuversicht und Freimut zu ihm kommen können. Ich denke, wir können heute diese Eigenschaften nicht ganz durchsprechen, was Freimut und Zuversicht bedeutet. Aber dazu haben wir Gelegenheit in den nächsten Bibelstunden. Ich wollte es einfach nur noch mal betonen. Das Vorrecht, das ein jeder von uns hier hat, dass wir beten dürfen. Der Hohepriester durfte nur einmal im Jahr ins Allerheiligste. Dieses Vorrecht, dass wir jeden Tag, jede Stunde, einfach jetzt, einfach hier, wo wir sitzen, beten dürfen. Das hat Gott uns geschenkt. Das ist ein Geheimnis gewesen von vorher, vom Frühjahr. Und keiner wusste, dass es mal so kommen wird, dass Menschen einfach so Gott anrufen dürfen. Aber jetzt haben wir es. Und den ganz großen Aufwand, den Gott betrieben hat. Er hat seinen Sohn geschickt. Er ließ ihn leiden. Er ließ ihn mit Menschen auf dieser Erde leben, die oft bestimmt nicht einfach waren im Umgang. So wie wir heute. Er ließ ihn diesen schweren Tod sterben. All dieser Aufwand ist dafür da, damit wir, ein jeder von uns, diese Verbindung bekommen. Welch großen Wert gibt das uns? Wir dürfen wissen, Gott ist das nicht zu schade gewesen, um diese Verbindung herzustellen zwischen sich und uns. Das war sein Plan. Das ist das Geheimnis, das vorher, von dem vorher keiner wusste. Jetzt ist es da. Lasst uns dankbar dafür sein. Lasst uns es nutzen. Lasst uns immer weiter in seinem Wort forschen und seinen Reichtum erforschen, wer Jesus Christus ist, was der Reichtum Gottes ist. Denn dieses hat Ewigkeitscharakter. Denn dieses ist etwas, was nie vergehen wird. Seine Worte werden nicht vergehen. Ich denke, wir können jetzt aufstehen, wo es möglich ist, und unseren Herrn anbeten.